embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
Wir sprechen heute über ein Thema, das irgendwo zwischen zerstörerischer Kraft, befreiender Energie und urmenschlichem Trieb sich befindet. Der Zorn, etwas, von dem man Angst haben kann, aber es auch fürs Leben benutzen kann. Deborah, was macht dich wütend?
Verschiedene Dinge. unter anderem etwas, was mich immer mal wieder wütend macht, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand will mir sagen, was ich zu tun habe. Oder Ungerechtigkeit. Mhm. Das kann mich auch ganz, ganz, ganz fest wütend machen. Und dann kleine Dinge wie Autofahrer im Straßenverkehr, wenn ich mit dem Velo fahre.
Wie äußert sich das?
Im Straßenverkehr?
Ja, allgemein, wenn du...
Wenn ich wütend bin?
Wenn du wütend wirst.
Es ist, zuerst einmal ist es ein Wahrnehmen von einer Empfindung im Körper. Es ist ein sehr, sehr körperliches Ding für mich. Und dann kann das manchmal aussehen wie, ich muss zu Hause ganz laut Musik hören und dazu toben. Wie ein richtiges Klischee von einer Hexe oder so.
Du schluckst den Zorn, die Wut nicht runter.
Nicht mehr so oft wie früher. Vielleicht immer noch ab und zu, weil ich bemerke, wir haben in dieser Gesellschaft keinen konstruktiven Umgang mit Wut. Es ist vielmehr so, dass Wut als etwas Negatives angesehen wird. Also wenn ich zum Beispiel Wut und dann einen anderen Begriff dazu google, dann kommen Dinge wie, wie kontrolliere ich meinen Zorn oder wie manage ich meinen Zorn und so weiter, weil es als negative Emotion angesehen wird. Und als Kollektiv haben wir einfach keine Strategien, wie wir diese Wut so ausdrücken können, dass sie niemandem schaden. Und zum einen liegt mir dieses Thema sehr, sehr am Herzen, weil es etwas ist, was ich selber mit meiner Lehrerin oft bespreche oder was oft ein Thema ist zwischen uns oder in unserer Community. Aber da war auch Ende Januar ein Artikel im Dagi Magi, die Wut der Frauen. Und ich habe das gelesen und ich dachte einfach, ja, voll. Eine Frau, die hat nicht wütend zu sein. Eine Frau, wenn sie wütend ist, ist es wie noch weniger sozial akzeptiert, als wenn ein Mann wütend ist. Mhm. Die Frauen, die haben, was weiß ich, ja, es gibt wie keinen Platz im allgemeinen Frauenbild für Wut.
Ich habe einmal mit Mathea Meyer darüber gesprochen, das ist die SP-Nationalrätin, und sie hat mal erzählt, sie sei in einem Interview gewesen im Fernsehen oder in der Arena, irgend so etwas. Und eines der größten Probleme oder Fehler, die man da machen kann, ist als Frau wütend zu werden, laut zu werden und eine hohe Stimme zu bekommen. Und dann in diese Kategorie von hysterisch, ja, die ist halt so, vielleicht hat sie noch ihre Tage, so diese ganz, ganz billigen Zuschreibungen. Und das sei politisch nach wie vor ein Riesenproblem, weil es dann so, dann wird genau diese Dinge aufgemacht von, die kann halt nicht denken, sie ist jetzt halt in ihren Emotionen drin.
Das macht mich so hässig.
und das dann eben mit dieser Hysterie, Thematik dann noch in ein Krankheitsbild zu drücken und zu sagen, ja, ebenso quasi da ist halt etwas, stimmt da nicht ganz, darum ist die jetzt so laut geworden. Das ist nach wie vor ein Riesenthema. Und auch das Frauenbild, das du ansprichst, kannst du noch etwas sagen? Was wäre dann so quasi die Wunschvorstellung? Wie müsste die Frau dann sein? Was wäre so das Gegenbild zu dieser wütenden Amazone, hysterischen
Furie auch, Furie. Nicht wahr?
Genau, die Furie.
Die Rachegöttin aus der römischen Mythologie. Ja, das Gegenbild oder was historisch so den Frauen zugeschrieben worden war und immer noch zugeschrieben wird, ist dieses Bild von eigentlich die Mutter Maria, die sich hingebungsvoll kümmert um alle und alles, um die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt, die alten Eltern pflegt und dem Mann noch ein schönes Nachtessen kocht und dabei aber auch noch gut aussieht wahrscheinlich.
Und lächelt.
Und und dabei ja glücklich zu sein hat. Weil biologisch, so ist ja dann das Argument der, ich sage jetzt mal, herrschenden Klasse. Das Argument, biologisch gesehen sind wir Frauen dazu da, den Nachwuchs zu produzieren und sich dann auch um den zu kümmern. Und ich habe einen Aufsatz gelesen von Jean Baker aus dem Jahr 1982, also besser gesagt, doch 1982, die genau das sagt, dass die Frauen die Caretakers der Gesellschaft sind und das ist einfach, es hat keinen Platz für Wut in dieser quasi unteren Klasse, die den Frauen zugeschrieben wurde und oftmals immer noch zugeschrieben wird. Weil wer hält die Macht in den Händen? Das sind weiße Männer.
Ja.
Und die sind interessiert daran, den Status quo beizubehalten. Also unterdrücken sie alles, was den Status quo in Frage stellen würde, was im Englischen mit Oppression ausgedrückt wird, was etwas anders ist als Suppression, oder? Das Oppression hat einen sozialen Aspekt und Suppression ist etwas eher Individuelles, so wie ich es verstanden habe. Das heißt...
Aber die Oppression führt dann zur Suppression, oder?
Ganz
also
genau.
Das von oben wird gesagt, ihr dürft nicht so sein, also verinnerlichen wir oder die Frauen das und es wird zu einer Unterdrückung dieser Gefühle.
Genau, ja. Ja, und das ist gut, dass du das sagst, wir, weil es sind ja nicht nur die Frauen, es sind ja auch die Männer.
Ja.
Es gibt ja, es sind nur wenige, die die Macht in den Händen halten und alle anderen ebenfalls Männer haben sich dieser Hierarchie zu unterwerfen und leiden genauso, vielleicht etwas anders, aber sie leiden auch an diesem Zustand, sage ich jetzt mal.
Kannst du dir sagen, was geschieht, also wenn Wut zu lange unterdrückt wird, also neben dem, dass Ungerechtigkeit im Gesellschaftlichen entsteht, was geschieht mit Einzelwesen, mit Frauen und Männern, die in dem Zustand leben?
Ja, ein großes Leiden in erster Linie. Also es ist wie so, ja, oftmals das Gefühl von mit mir ist etwas falsch, weil es scheint gesellschaftlich nicht keine Berechtigung zu haben, wütend zu sein oder ja. Also es muss mit mir irgendetwas falsch sein, weil ich habe diese Wut. Man sagt mir zwar, ich hätte sie nicht zu haben, aber ich habe sie. Und was großes Leiden kreiert in den einzelnen Personen und auch dazu führt, dass jetzt am Beispiel von den Frauen, das kann, oder es sind wahrscheinlich auch bei den Männern, dass sich dann das über den Körper äußert oder psychosomatisch äußert. Und es gibt Studien, die zeigen, dass vor allem Depressionen mit unterdrückter Wut zu tun haben, aber auch Dinge wie Essstörungen, Bulimie, also die Wut nach innen richten, sich selber zu verletzen. Und dann aber auch Herz-Kreislauf-Krankheiten, Herzgefäßkrankheiten und Diabetes auch.
Wieso Herz und so?
Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich hat das mit dem Blutdruck zu tun.
Okay, ja, dass es das System wie nie aus dieser Paniksituation rauskommt, so quasi.
Ja, und man weiß ja auch, dass wenn der Sympathikus konstant aktiv ist, das ist dieses Fight-or-Flight, Flucht- und Kampfmodus-Ding in dem Teil vom Nervensystem, auf den wir keinen aktiven Einfluss haben. Wenn das konstant aktiv ist und also hyperaktiv eigentlich, dann sind die Entzündungswerte viel höher.
Ja, krass. Also wirklich die nach innen gerichtete Wut, die hält sich dann auch so quasi, auch wenn gegen außen gar nichts mehr vorfällt oder so und verstärkt diese Alarmbereitschaft im Körper.
Genau. Wow. Aber das ist auch das Ding, dass je mehr die Wut unterdrückt wird, desto eher ist es so, dass es braucht dann von außen eigentlich nicht mehr Trigger, ja. Genau. Dann kann schon nur allein der Kommentar von dein Schuhbändel ist offen dazu führen, dass du noch wütender wirst, obwohl das ja jetzt von meiner Seite gar nicht irgendwie angriffig gemeint war oder so. Dass diese unterdrückte Wut verstärkt auch so eine Art Opfernarrativ.
Spannend, der St. Galler Psychologe Theodor Itten hat etwas über die Thematik des Jähzorns geschrieben. Und er schreibt, oder er beschreibt das so, dass es verschiedene Momente gibt, in denen man wütend wird, also man nervt sich ab etwas, man ärgert sich, man wird wütend, man wird zornig, man wird jähzornig. Und es gibt eigentlich an jedem dieser Punkte die Möglichkeit, diesen Zorn zu entladen. Also man kann eben früh genug sagen, hey, stopp, oder das nervt mich oder das macht mich wütend, und dann geht die Kurve wie wieder in den Normalzustand. Und wenn das, genau wie du beschrieben hast, wenn das sich nicht abbaut, dann füllt sich das an wie bei einem Glas oder was auch immer, und irgendwann kippt es und dann geht es in diesen Jähzorn, und dieser Jähzorn ist dann so jäh und so plötzlich und so unkontrollierbar, dass er eben dann nicht mehr, also dann übernimmt der Zorn die Person und nicht die Person ist zornig, sondern sie ist einfach nur noch Zorn.
Ja.
Und dann kann es auch sehr gefährlich werden bis hin zu Verletzungen von anderen und sich selbst. Aber wie du sagst, vorher ist immer so, nein, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, und dann bam.
Voll. Was natürlich auch noch zu erwähnen ist, ist die ganze psychologische Ebene von Problemen, wenn man den Zorn immer unterdrücken muss. Oder auch, so sagt diese Jean Baker in ihrem Aufsatz «The Construction of Anger in Women and Men», auch für die Jungs sehr, sehr verwirrend ist, wenn sie aufwachsen mit dem Bild von ein Mann oder zur Männlichkeit gehört aggressives Handeln, und sie werden auch ermutigt dazu, in Spielen, in was auch immer. Aber gleichzeitig fehlt da wie das Ausdrücken von dem, was von der Emotion. Also es gibt wie keine Worte dazu, es ist reine Handlung.
Jawohl, ja.
Und wenn sich dann diese angefeuerte Aggression zum Beispiel gegen den Vater wendet, sagt sie, dann wird der Vater wütend und bestraft das Kind, weil das geht natürlich nicht.
Das ist die obere Zorninstanz so quasi.
Genau.
Sie darf den Zorn verwalten, aber und das... Der Knabe, der Junge darf es irgendwo hinrichten, aber sicher nicht gegen diese Zorninstanz.
Nein. Und sie sagt auch, das ist der Grund, weshalb Knaben so gut sind in diesem Spiel mit Macht, mit Politik und so weiter, weil sie haben die Regeln gelernt. Und die Regeln sind, so sagt sie, du kannst machen, was du willst für das Spiel, um zu gewinnen, regardless of the consequences. Ja. Also egal, ob du jemanden verletzt oder ob du respektlos spielst. Es geht ja ums Spiel, es geht nicht um die Individuen.
Ja.
Das fand ich auch extrem spannend.
Und du darfst das Spiel nie in Frage stellen. Es ist so quasi, solange du im Spiel bleibst und auch akzeptierst, dass es da einige gibt, die man eben nicht angreift, dann geht's und so quasi und so weiter. Und sobald du aber das Spiel in Frage stellst, dann wird's schwierig.
Dann bist du auch wieder
bist du draußen.
Ja, genau.
Ja, und ich finde auch die Kehrseite von dem, was du gesagt hast, dass wenn die Knaben dann nicht wütend, aggressiv oder was auch immer spielen, dass sie dann, das ist dann auch negativ konnotiert. Also es ist nicht nur gegen den Vater ist es nicht okay, es ist auch nicht okay, sich dem zu entziehen und zu sagen, ich will jetzt diese Aggression so nicht leben. Dann sind es Mädchen. Also dann kommt so quasi die Negativzuschreibung von, sei doch kein Mädchen.
Genau. Ja. Es ist wie Männlichkeit wird mit gewissen Attributen bestückt und Weiblichkeit wird mit gewissen Attributen bestückt, und es gibt keine Grauzone, und biologische Frauen haben so zu sein, biologische Männer haben so zu sein. Was man ja mittlerweile weiß oder inzwischen weiß, dass das aus der Genderforschung, dass das überhaupt nicht zwingend so sein muss. Also alle haben alle Anteile, das wusste ja schon der gute Herr Jung.
Ja, den sollte man viel häufiger hören. Ich möchte noch einmal zurückkommen zur Maria, weil das ist immer, zur Maria ist immer gut. Und vor allem auch noch ein bisschen zur Rolle der Religion in dieser Unterdrückung. Ja. Also dass, ja. Du hast gesagt, eben, das ist angeknüpft an diese Frauengestalt, die nährend und helfend und caring und so weiter ist. Aber der wütende Teil darf nicht existieren. Und ich finde es sehr spannend zum Beispiel, dass vor dem Christentum in verschiedenen Religionen, aber auch zum Beispiel im alten Griechenland, dieser Zorn, dieser Thymos eigentlich etwas sehr Positives war. Es gibt von Peter Sloterdijk ein Buch Zorn und Zeit und er versucht das so ein bisschen nachzuzeichnen, dass zum Beispiel in der Ilias, dieser Geschichte um Troja und so weiter, der Zorn in der ersten Strophe vorkommt und etwas enorm Positives ist. Also es geht so, jetzt geht's rund, jetzt geht's los, jetzt kommt Bewegung in die ganze Sache und dieser Zorn, der treibt da an. Und damals waren die, sowohl Heldinnen als auch Helden, waren beide zornig und durften zornig sein. Und dann bei Platon wird es schon so ein bisschen eingepfercht, also in der idealen Stadt, in der Polis, da gibt es noch die einen, die dürfen zornig sein, so die Krieger, da ist das noch okay. Und dann mit dem Christentum, dann verschwindet denn das komplett. Also es wird dann wirklich, da wird der Zorn eigentlich nur noch dem Göttlichen zugeschrieben und die Menschen sollten eigentlich liebevoll, barmherzig und nicht zornig sein.
Das Obwohl ja auch der gute Jesus seinen Wutanfall hatte.
Genau, nein, ich finde, das ist genau der Punkt. Also diese Tempelräumung, bei der es darum geht, eben diesen falschen Gottesdienst oder dieses Verkaufen und so weiter auszumisten, das ist ja so ein ganz starker Impuls und das wird ja auch festgehalten. Es ist ja nicht so, dass man das dann einfach weggelassen hätte, sondern es wird in den Evangelien auch so gezeigt. Und mir gefällt dazu noch die schöne Deutung von Meister Eckhart, der das auch gegen innen richtet, aber jetzt nicht als Selbstverletzung, sondern als eine Art innere Reinigung, also dass der Zorn auch etwas Reinigendes haben kann, dass dann irgendwie ja die gewisse Anteile, die uns nicht gut tun, die werden dann weggefegt in dieser Reinigung. Ich denke, dort ist auch etwas sehr Positives vom Zorn noch erhalten geblieben in der Religion, dass da irgendwie die Reinigung, aber auch etwas von Gerechtigkeit. Also wie du am Anfang gesagt hast, es macht mich wütend, wenn etwas ungerecht ist. Und Zorn ist eigentlich eine gute Reaktion darauf. Und es wird auch, es nimmt auch ernst, und da ist vielleicht diese griechische Psychologie, sieht da ein wenig klarer als wir lange gesehen haben, dass es im Menschen drin einfach auch verschiedene Anteile gibt. Also dass es eben neben dem Eros oder neben diesem Liebevollen, mit dem Begehren und so weiter, auch den Thymos gibt. Und dass auch dieser Thymos eine Lebensenergie ist, die Dinge verändern und bewirken kann. Und es gibt dieses schöne Bild vom Seelenwagen bei Platon, bei dem der Logos, das Denken, so quasi in der Kutsche sitzt und die zwei Pferde hat vor sich, den Thymos und das Begehren. Und dann der Logos oder das die ideale Form ist dann eben nicht, und das ist eigentlich das Spannende jetzt auch für unseren Podcast, ist eben nicht, dass der Logos einfach die Zügel in der Hand hält und alles bestimmt, sondern dass es ausgeglichen ist zwischen diesen Kräften. Dass es auch eigentlich drei Kräfte, respektive eine ordnende und zwei, die Kraft drin ziehen. Ist und ziehen. Mhm. Und dass es aber eben nicht nur so ist, es kann nicht nur geordnet werden, sondern es braucht diese Lebensenergie aus dem Zorn oder aus der Liebe, aber sie müssen in einem guten Verhältnis sein. Zu viel Zorn führt zu Zerstörung, zu viel Liebe führt zu Einheitsbrei und Mansch und irgendwie keine Entwicklung. Und zu viel Denken, dann geht es einfach nicht voran.
Also, da bewegt sich nichts.
Und spannenderweise hat das Christentum ja dann eigentlich, oder unsere Gesellschaft sehr lange, einfach diesen Eros, das Einheitliche, das Friedliche Pferd gepflegt, während es das mutig Zornige dann weggelassen hat. Wahrscheinlich auch, weil es mit Angst behaftet ist. Also ich denke, auch Kriege werden seltener aus Liebe und häufiger aus Zorn geführt.
Absolut, ja. Ja. Ja, und auch, weil wahrscheinlich die religiösen Institutionen gesehen haben, dass dass es für sie gefährlich sein kann, ja, wenn sie zum Beispiel die Geschichte der Tempelreinigung von Jesus zu sehr betonen oder sie anders auslegen als, ja, da, er hat einfach mit den falschen Göttern aufgeräumt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, ja.
Weil wenn sie den Zorn zulassen würden, jetzt im Mittelalter die Kirche als Institution, als auslegende Kraft für die ganze, für alle, das würde ja ihre Macht infrage stellen.
Ja, ja, weil man ja könnte ja dann auch zornig werden gegen sie, den Vater oder gegen die Herren.
Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, diese starke Bewegung oder das in Bewegung bringen, was du angesprochen hast mit Logos im Karren und davor Timos und Eros. Ich habe nachgeschaut, woher das Wort Wut kommt, und im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen ist das Wut. Und es heißt in erster Linie eine heftige Bewegung, mhm, aber dann auch eine heftige Gemütserregung oder Raserei. Und es ist auch dort ein feminines Wort. Ja, finde ich auch noch interessant. Die Wut, aber die Frauen können nicht wütend sein.
Ja. Ja.
Und dann diese Energie, diese Kraft, die im Wütendsein drinsteckt, die könnten wir eigentlich sehr, sehr konstruktiv auch nutzen, mhm, wenn wir denn wüssten, wie.
Ja. Was ist für dich die, so quasi der gute Umgang mit dem Zorn? Also auch im Sinn von, das finde ich das Schöne an diesem auch Wagenbild, das ist ja das Pferd, das zieht, und trotzdem ist es aber nicht das Pferd, das den Wagen lenkt. Also gibt es eine Art, oder was kannst du darüber sagen, so, den guten Umgang mit dem eigenen Zorn, ohne dass der Zorn sich dann irgendwie uns bemächtigt und,
ja. Ja, also nicht, dass ich da irgendwie ein Doktorat in Zorn hätte. Aber dass so dieses Überwältigtwerden von der Emotion Zorn spricht ja davon, dass wie hilflos wir sind im Umgang damit. Mhm. Oftmals, wenn wir wütend sind, fühlen wir uns ja auch hilflos, nicht nur dem Zorn oder der Wut gegenüber, mhm, aber auch der Situation gegenüber. Mhm. Ich erinnere mich, ja, ich meine, die meiste Zeit meines Lebens, wenn ich wütend wurde, da musste ich weinen, weil ich wusste nicht, wie diese Wut ausdrücken. Und ich spürte, das ist so ungerecht, was diese Person jetzt da gerade mit mir macht oder mir sagt. Aber ich kann nicht, ich habe das Vokabular nicht. Ja. Ich habe keine Fähigkeiten, keine Werkzeuge, anders zu reagieren. Und diese Ohnmacht und Hilflosigkeit hat sich dann im Weinen ausgedrückt. Mhm. Und ein nützlicher Umgang damit, also wie hast du gefragt?
Ja, oder einen Umgang, der
sich diese Kraft zunutze macht.
Ja, so, genau.
Ja. Ich glaube, in erster Linie, oder für mich ist es so, dass in erster Linie ist es wichtig, dass ich in meinem Körper drin bin, so dass ich überhaupt den Beginn vom Wut wahrnehmen kann. Weil wenn ich nicht in meinem Körper drin bin und einfach in meinem Kopf herumhänge und mir noch überlege, was ich noch einkaufen muss und ob ich vielleicht in dieser Situation das Richtige gesagt hatte oder nicht, dann bin ich nicht präsent.
Ja.
Und dann verpasse ich den ersten Dings, Impuls von Wut und merke es vielleicht erst, wenn es quasi zu spät ist und mich so überkommt, überrollt. Mhm. Aber wenn ich präsent genug, wenn ich aufmerksam genug bin, und das braucht ein bisschen Übung, das ist schon so, dann ist es wie eigentlich jede Emotion, die letztlich als eine Art Welle durch den Körper geht. Mhm. Manche gehen einfacher hindurch, manche weniger.
Ja.
So.
Also dass so quasi dieses Gefühl auch als eine Lebensenergie wahrzunehmen, nicht irgendwie abzustellen, sondern durch sich hindurch gehen zu lassen. Und dann nutzt du es auch so quasi als Gradmesser für Ungerechtigkeit. Also wenn du merkst, das macht mich jetzt wütend, das hat ja auch so eine Wahrnehmungshilfe zum sehen, okay, da klingt etwas in mir an, da stimmt wohl auch etwas nicht.
Mhm. Ja, also meine Lehrerin Kieran sagt dazu, Wut kommt dann, wenn unsere Grenzen nicht respektiert werden.
Ja.
Oder wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht respektieren.
Ja.
Und dann ist es hilfreich, das ist sehr hilfreich, das zu spüren.
Ja, absolut,
und dann die rechten Grenzen zu setzen, sei das jetzt selber einzusehen, ah, ich kann nicht überall alles machen oder einer anderen Person halt mitzuteilen, dass sie da jetzt gerade sehr übergriffig ist. Ja. Und das natürlich, das dann zu kommunizieren, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ein Psychologe hat mir einmal gesagt, er hätte seine Großmutter sei sehr, sehr alt geworden, weil sie immer dreimal geatmet habe, bevor sie eine Emotion so quasi dann weitergab. Also sie hat nie die Emotion unterdrückt, aber sie habe dreimal so quasi das im Körper nachklingen lassen und dann geantwortet. Und der Vorteil sei einfach gewesen, auch es sei dann nicht mehr ungefiltert gewesen und doch habe sie die Emotion dann gezeigt und weitergegeben.
Genau. Ja, darum geht es mir und uns hier heute nicht einfach ungefiltert Wut zum Beispiel rauszulassen. Ja. Das wäre ja, dann würde ich mich ja mit meiner Wut identifizieren oder mit dem Gefühl identifizieren. Und das ist nicht das, was wir hier propagieren wollen. Ja. Im Gegenteil. Also es ist eher ein, ich als Aufmerksamkeit sehe das Gefühl und kann von dort aus dann damit irgendwie etwas machen oder nicht.
Ja, finde ich sehr spannend, weil sonst ist ja sehr schnell dann der Freipass für, ich darf einfach irgendwie jeden und jede anmotzen, wie ich gerade will, oder eben auch Kriege sind schlussendlich gerechtfertigt, weil es ist einfach Zorn, der sich entlädt und so weiter. Und das ist ja genau nicht die Idee, sondern es geht wiederum, das Gefühl selber zu ehren und gleichzeitig aber nicht das Gefühl zu sein, sondern
Ganz genau. Und das bringt auch den großen Vorteil mit sich, dass wir uns, dass es gibt Freiheit für das Individuum, weil, oder oftmals, wenn wir wütend sind, fühlen wir uns auch so etwas als Opfer der Umstände. Ja. So, der ist mega gemein zu mir oder ich bin so eine Arme, ich muss dort und dort das und das machen und alle anderen haben es viel besser. So auch ich als Opfer und auch eine Geschichte von Wertlosigkeit, die wir uns dann oftmals dazu noch erzählen.
Ja, es ist dann nahe beim tobenden Kind und nicht beim Erwachsenen, der oder die zornig für sich einsteht. Und ich denke, ein solcher Zorn, also eben manchmal wird es ja dann auch irgendwie heiliger Zorn genannt oder eben der Thymos in dieser alten griechischen Form, das ist ja auch etwas, sich für das Gute einsetzen oder Stopp zu sagen oder sich aufzulehnen gegen gewisse Strukturen, die nicht okay sind.
Ja.
Und dann ist es einfach zu sagen, du bist jetzt eben die hysterische Frau oder das tobende Kind oder auch dieser gemeine Ausdruck des Wutbürgers, das ist dann so quasi irgendwie der ältere Herr mit Hut, der irgendwie schimpft, wenn das Tram abfährt.
Mit hochrotem Kopf,
genau so. Papa Moll-mäßig, aber der dort ist es ja, also es nimmt ja auch etwas ernst. Also diese Wut irgendwie zu sagen, hey, das kommt, also das ist etwas, das auch Wahrheit drin hat. Ich denke, da das wäre wichtig, dass eine Art ein erwachsener Zorn daraus werden kann.
Ja. Aber wie wollen wir einen erwachsenen Zorn kultivieren oder entstehen lassen, wenn wir das nie gelernt haben? Ja. Ich meine, was ist mit dem Kind, das einen Tobsuchtsanfall hat?
Ja.
Also mir hat man, ich weiß nicht, was man mir gesagt hat, aber da war nicht viel Unterstützung und Lob dabei. Ich höre heute noch meine Mutter sagen, wie schlimm meine Tobsuchtsanfälle waren. Ja. Also es wird mir heute noch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es wird mir heute noch vorgeworfen.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe das viel stärker so erlebt, dass bei uns einfach der Vater das Zornmonopol hatte. Also so quasi die einzige Person, die am Tisch oder wo auch immer zornig sein darf oder wütend, ist der Vater. Und die anderen, das geht nicht. Oder das wird zum Teil sich darüber lustig gemacht. Ja, oder das ist doch nicht so schlimm und so, das auch nicht ernst genommen. Mhm. Das habe ich sehr stark so erlebt und hatte auch sehr lange das Gefühl, dass Zorn oder Wut etwas Negatives ist oder eine Charakterschwäche und nicht etwas Positives. Ja. Und wir versuchen bei unseren Kindern jetzt das irgendwie wertzuschätzen im Sinn von, zum Beispiel, was ganz wichtig ist, wir sagen, oder ich sage immer, es ist okay, wenn du wütend bist. Das an sich ist okay. Mhm. Sobald es sich in Gewalt zeigt, dann sage ich nicht, du darfst nicht wütend sein auf mich, sondern ich will nicht, dass du mich haust. Also das ja, ist logisch, wie so ja. diese Grenze. Oder dann Alternativen zur Verfügung stelle, wie ja, hau doch aufs Kissen oder was auch immer. Und das Spannende ist, das ist diese kontrollierte Form, ist das eine. Und das Toben als völliges Übernommenwerden vom Zorn ist das andere. Und ich denke, dort ist es das Schlimmste, was man machen kann. Kommt jetzt mein elterlicher Rat.
ich schreibe
ja, nicht. Das Schlimmste, denke ich, was man machen kann, ist das Kind für diesen Zustand dann noch zu bestrafen. Weil ja. Es ist diesem Zustand selbst genauso ausgesetzt wie die Umgebung. Mhm. Und das irgendwie mitzutragen und dann da sein, wenn diese Zornwolke wieder weg ist, ist, glaube ich, für das Kind so wertvoll, weil es dann irgendwie, es fällt ja dann auch durch alles durch und landet wieder auf dem Boden und merkt, shit, was war jetzt gerade? Und wenn dann wieder Zorn kommt, einfach diesmal von außen, weil es doch jetzt so blöd getan hat im Mikro, dann ist das für das Kind ja enorm schlimm, weil für das Kind ist es jetzt durch. Also das Kind ist jetzt eigentlich nicht mehr wütend.
Ja.
Und bräuchte jetzt eher jemanden, der es jetzt auffängt oder wenigstens sagt, hey, okay, es ist alles stabil, die Welt steht noch, ist gut, weiter geht's.
Ja, und ich bin da für dich und liebe dich trotz oder mit allem, mit deinem Tobsuchtsanfall.
Genau. Das ist diese...
Nein,
sag nur. In der Psychologie gibt es ja bei Bion diesen Gedanken, dass ein Kind diese Emotionen noch gar nicht tragen kann und dass es das Containment der Eltern braucht, um wie ein Container diese Emotion mitzutragen, bis sie dann irgendwann einmal eine Größe hat, die das Kind managen kann. Genau. Und am Anfang, wenn dass die Eltern sich dann entziehen und sagen, ja, dann tob du halt und ich gehe jetzt weg. Ja. Oder eben anfangen auch noch reinzutoben, indem man schimpft. Das ist nicht Containment. Das ist einfach dann irgendwie entweder Verdoppelung oder ein Ausleeren dieser ganzen Wut. Oder?
Ja. Also wie weiß dann das zweijährige Kind, dass es immer noch sicher ist, wenn dieser Rahmen fehlt, oder? Genau. Ich habe gerade gestern oder vorgestern ein Video gesehen auf Facebook von einem Vater, der einfach mit seinem Kind sitzt. Das Kind hat einen schönen Tobsuchtsanfall und der Vater, der sitzt einfach dort, macht nichts, sagt nichts, er greift nur ein, wenn sich das Kind irgendwie vielleicht an der Wand verletzen könnte oder so. Und dann irgendwann stürzt sich dieses Kind in die Arme des Vaters und erhält es einfach.
Ja.
Erhält es einfach. Und es hat mich so sehr berührt. Ja. Dieser Elternteil ist einfach da und zeigt dem Kind auf eine körperliche Weise mit seinem Körper in Resonanz zum Kinderkörper oder so, dass es geliebt ist mit dem Tobsuchtsanfall und dass es sicher ist, dass er da ist für dieses Kind. Und es war so, aha, so
ja.
Wünschte ich mir das für alle Kinder auf dieser Welt.
Ja. Und um das da gleich anzuhängen, ein kleiner Schwank aus meinem Leben.
Sehr gern.
Ich war mit meinem Elternsohn waren wir eine Skiausrüstung ausleihen. ist schon ein wunderbares Setting. Also es ist ein dreijähriger Knabe, der also dreieinhalb, fast vier damals, und der musste sich dann in einen Skischuh zwängen. Oh. Es war im Untergeschoss, es waren sehr viele Leute, es war sehr hektisch.
Heiß.
Sehr heiß, er war so noch in der Jacke und doch war es schon halt aufgeheizt, wie in einem Einkaufszentrum es halt aufgeheizt und so weiter. Und er hatte dann, um sich zu beschäftigen, habe ich gesagt, ja, du musst nicht mit mir warten, geh doch ein bisschen rumschauen und so. Und dann hat er zwei Stöcke gefunden, wunderschön, pink mit so Katzen drauf und hat gesagt, die möchte ich gerne. Dann habe ich ihm zuerst versucht zu erklären, dass eben, wenn wir mieten, dass wir dann nicht die bekommen, weil die sind zum Kaufen. Das war dann schon mal so das Erste. Und dann musste er Socken anziehen für ihn diese Skischuhe. Dann hat er gesagt, ich ziehe keine Socken an. Dann habe ich gesagt, doch, du musst, weil so, und dann können wir es ausprobieren. Hat er die angezogen, dann musste er sie wieder abziehen, weil die waren ja vom Laden. Und dann hat er gesagt, nein, die behalte ich jetzt an, jetzt habe ich doch diese Socken schon angezogen. Und das ging dann so weit, bis ich dann gesagt habe, so, und jetzt müssen wir noch, jetzt gehe ich noch bezahlen. Da hat er gesagt, nein, wir bezahlen das nicht, nein. Einfach weil schon, es war eh schon zu viel und viel der Zuckerspiegel irgendwie noch unten, ja. Einfach so das ganze Paket. Und dann auch diese Szene von auf den Boden werfen und ich habe dann gesagt, okay, ich bezahle, komm mit mir oder bleib noch einen Moment, dann bezahlt und trotzdem noch nicht gut. Und da war das war das eine. Und ich würde behaupten, ich kann das handeln, ich weiß, was es heißt, wütend zu werden und so weiter. Und ich habe versucht, das irgendwie mitzuleben und liebevoll irgendwie zu halten. Aber das ist nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt sind all die Menschen, die dann entweder den Kopf schütteln und sagen irgendwie, oh, so unerzogenes Kind. Oder sagen oder so mitfühlend schauen und sagen, ja, in dem Alter haben sie das halt. Und es ist nicht nur das Kind und der Elternteil, nein, sondern es ist immer die ganze Gesellschaft und immer auch die Kodierung dieses Gefühls. Also eben, wütend ist nicht okay, es ist zu laut, es ist irgendwie, wieso tut er jetzt so blöd? Oder, Wochenendvater, ja, klar, der sieht das Kind die ganze Woche nicht und jetzt geht er noch Skischuhe holen. Einfach alle Geschichten, die dann irgendwie kommen können. Und das, finde ich, ist schon eine weitere Herausforderung, mit diesem Thema umzugehen, dass es nicht nur die kleine Familie oder was auch immer ist, sondern es ist immer auch die Gesellschaft, die irgendwie drauf schaut.
Das stimmt. Ja, ja. Da hast du schon recht.
Und also, aber umso wichtiger, also aber ich möchte damit unbedingt sagen, dass das heißt, umso mehr, also umso wichtiger ist es, das so zu versuchen, weil die Gesellschaft ändert sich ja nur, wenn sich durch die nächste Generation und so weiter. Es ist ja nicht so, dass es dass man sich dann da irgendwie einschüchtern lassen soll.
Mhm. Was sind denn für dich konstruktive Wege, um jetzt zunächst einmal mit deiner eigenen Wut umzugehen?
Ich glaube, für mich ist es, für mich war die Erkenntnis, dass Wut nicht gleich Zerstörung ist, das ist für mich sehr wichtig. Also so zu merken, dass es eben ein Lebensgefühl ist, dass es eine Energie ist und dass sie nicht negativ ist und auch nicht eben sich zerstörerisch zeigen muss, das finde ich sehr wichtig. Und das hat für mich sehr viel mit dem zu tun, was du gesagt hast, mit das Wahrnehmen, das Spüren und auch wieder das irgendwie auch wieder ausatmen können oder irgendwo das Kissen zu boxen oder in die Wand zu hauen oder was auch immer. Dann aber auf meine Kinder zum Beispiel bezogen, ist auch, finde ich, für mich, also ich glaube, im Moment macht mich niemand so wütend wie meine Kinder. Also das ist schon, ist schon so. Also sind die Triggerpunkte finden sie immer. Und dort ist für mich enorm wertvoll, also immer wenn es irgendwie gelingt, dass ich mich aus der Situation rausnehme. Ja. Und das ist wirklich Gold wert, einfach weil, es ist so einfach, das Kind als Erwachsenes gegenüber zu sehen oder sehen zu wollen und dann diesem gegenüber die gleiche Wut zuzumuten wie einer erwachsenen Person. Das ist ein sehr einfacher Mechanismus, der abgeht und dass ich mich da noch einmal rausnehme und wie merke, hey, es sind erstens Kinder und zweitens, ich bin grösser, stärker und alles. Und darum ist es meine Verantwortung, mich jetzt da rauszunehmen. Ja.
Und dann gehst du in einen anderen Raum und sagst, ich brauche jetzt einen Moment mich, oder?
Also ich kenne zum Beispiel von mir selber, dass wenn mein Zuckerspiegel sehr tief wird, dass ich dann einfach sehr gereizt und mühsam bin. Und wenn ich aber dann etwas Kleines esse, dann wird es besser. Und ich habe den Verdacht, dass meine Kinder das ein bisschen mitbekommen haben. Und es hilft schon sehr viel, wenn so diese Wutpeaks, die sind bei uns so vor dem Mittagessen oder vor dem Schlafengehen. Das sind so die, bei denen es für alle schwierig ist, das zu handeln, weil dann auch ich nicht in meiner so quasi liebevollen Ruhe bin. Und dann hilft es wirklich irgendwie kurz Essen zu verteilen oder in die Küche zu gehen, Essen zu holen und mal kurz das zu machen. Und das ist für mich auch sehr gut, wirklich zu merken, dass wenn ich rausgehe, es verfliegt sehr schnell. Und wenn ich drin bleibe aber, dann halte ich halb bewusst auch diese Wut irgendwie lebendig, weil ich es wichtig finde, dass jetzt diese Wut in dem Raum ist und es braucht dann wie so das, hey, es braucht jetzt diese Wut nicht von mir, oder?
Ja.
Und ich unterscheide nicht zwischen Knaben- und Mädchenwut, also sowohl bei meinem Sohn als bei meiner Tochter gibt es nicht so quasi du darfst und du darfst nicht oder Mädchen sind doch nicht so, das schauen wir beide, also Jael und ich beide, dass das irgendwie dass wir das machen, weil das finde ich dann auch so schlimm, wenn die Wut noch gendermäßig aufgeteilt wird.
Ja, also das könnte jetzt dann wirklich mal vorbei sein.
Eigentlich wäre das ja. Ja, absolut.
Ja, also weil was Jean Baker 1982 geschrieben hat, wenn ich das lese, es ist genauso aktuell. Natürlich eben jetzt mit, vielleicht mit der Generation deiner Kinder wird sich das ändern, aber das ist so,
ja,
es braucht einiges an Bereitschaft, oder? Ich meine, wenn du sagst, du musst, wenn du wütend bist und dann musst du wie einen Moment, du musst es erkennen.
Ja,
und genau. Es braucht extrem viel Bereitschaft von dieser Generation Eltern, an sich selber, bei sich selber hinzuschauen. Und das ist ja nicht immer nur ein großer Spaß.
Absolut, absolut.
Sich mit den eigenen Abgründen und Dingen, Sachen auseinanderzusetzen.
Ja, und zum Teil sind das ja wirklich, ist das auch Abstand zu der eigenen Erziehung. Und die eigene Erziehung ist ja zum Teil wirklich so die Autobahn oder die tiefe Furche,
voll, ja.
die schon sehr lange da ist. Und der neuere Teil so quasi ist nicht immer so stark wie diese alten Muster. Und von dem her, das ist auch jedes Mal wieder ein neuer neuronaler Pfad, der da irgendwie gegangen werden muss.
Genau. Und, aber ja. Je mehr du denn gehst, desto mehr wird das
natürlich
die neue Autobahn,
aus dem Waldweg, ja. Wird irgendwann mehr.
Das ja, ist, ich finde für mich, und ich glaube, darum wollte ich auch unbedingt über das sprechen, weil es hat so viel Kraft in der Wut und es hat auch viel, auf Englisch sagt man dem Empowerment, was ist das, Selbstbestärkung oder Bestärkung drin, sodass eben wenn mich etwas oder jemand wütend macht, dann ist es diese Reinigung, wie du das von Meister Eckhart gesagt hast, als würde so eine weitere Schicht Konditionierung, manchmal nicht immer, eine weitere Schicht Konditionierung abfallen, ja, letztlich dann einfach noch mehr Freiheit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das so zu sagen, aber so, ich hatte letztens einen großen Wutanfall mit mir selber, einfach weil ich wurde so wütend über all diese Labels, die mir zugeschrieben werden. So, ja, ein Leben lang war ich auf der Suche, oder bin es wahrscheinlich immer noch so, nach wo ist der Platz, welches Label gehört zu mir.
Ja.
Und dann hat mich das so wütend gemacht.
Ja.
Und so, niemand hat mir zu sagen, welches Label, welche Schublade zu mir passt. Und dann habe ich gesehen, auch ich muss mir nicht selber eine Schublade suchen. Ja, ich kann frei sein davon oder freier.
Ja.
Ich meine,
es
braucht vielleicht noch ein paar mehr Wutanfälle, aber so dieses Abstreifen von all diesem Scheiß und diesem Und ich denke, das kann eine wohltuende Erfahrung sein für alle.
Absolut.
Ob jetzt das ist eben mit Toben zu Hause, Stampfen, Musik, Kickboxen oder ein weiterer Favorit von mir ist auch das Glas entsorgen. Das Altglas bringen.
Recycling,
genau. Und dann so fest reinschmettern, dass es zerspringt und das, ja.
Wut hat ja auch sehr viel so mit Hitze zu tun und Hitze ist doch immer gut für Transformation, oder? Also etwas verbrennen, das heilige Feuer, aber einfach das Transformierende geschieht ja häufig im Feuer und Zorn und Feuer, das ist ja schon sehr nahe,
das stimmt,
beieinander. Das finde ich, also eben, dass da Schichten abfallen oder schmelzen oder so, wenn man das zulässt, das ist eigentlich ein wunderbares spirituelles Tool.
Voll.
Ja.
Ja, wenn man es zulässt. Ich glaube, es ist gut, wenn man beginnt damit zu experimentieren, Wut zuzulassen, das erst einmal für sich selbst zu tun, so in einem geschützten Raum.
In einem weichen Raum.
Oder im Wald oder so.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ob ich ein Fan wäre von Wutpartys, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Also weißt du, wenn man sich gegenseitig noch hochschaukelt.
Das ist ein ganz spannendes Phänomen, auch dass es ja dann nicht bei der einen Person, also Wut ist ja auch eine Atmosphäre, es ist nicht nur etwas Persönliches. Und ich denke, wenn du sagst Wutpartys, es gibt ja diese Aufnahmen aus dem vor dem Zweiten Weltkrieg, wie sich da ganze Räume aufgeschaukelt haben oder auch heute zum Teil in gewissen Demos oder so, wie das einmal hochgeht und dann ist es auch, also es wird dann größer als die einzelnen Menschen.
Und das eskaliert dann.
Genau, und das eskaliert dann, weil das kann niemand mehr kontrollieren, also quasi ich lasse es durch mich durchfließen, sondern ich bin dann immer drin, oder?
Ja. Und aber auf der anderen Seite, Demos, die eskalieren, das ist ein Negativbeispiel, aber all die Revolutionen, all die Reformen, die passiert sind und die viel zur Verbesserung der ganzen Welt beigetragen haben, die sind ja auch angefacht worden von Wut, von einer Wut über die Ungerechtigkeit. Ja,
über einen Zustand, über der einen sich Zustand, ändern muss.
Der sich ändern muss, genau. Ja. Es gibt eine gute kollektive Wut und eine schwierige kollektive Wut und das irgendwie...
Ja, und das Spannende ist ja, dass man es wahrscheinlich in der kollektiven Wut drin noch gar nicht sieht, sondern eigentlich eher an den Auswirkungen und auch die Langzeitfolgen sind dann vielleicht sehr gut, währenddem die, also ich denke jetzt nur, französische Revolution war, ich glaube, es war nicht so lustig, wenn man da mittendrin war.
Wahrscheinlich nicht,
und doch hat es dann enorm viel freigesetzt und ermöglicht. Und,
das stimmt.
Und, ja, also es ist noch spannend, dass man auch dieses, das Normativ kann man gar noch nicht sagen, das ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach mal viel Energie, viel Wut und dann ändert sich etwas und dann gibt es wie einen zweiten Schritt von, ja, was geschieht, also was entsteht Neues daraus.
Wahrscheinlich muss man in dem Moment der kollektiven Wut noch gar nicht das Label hervorholen.
Ja, denke ich, oder? Also dass man dort wie sagt, das ist jetzt halt einfach das und ist an sich irgendwie jetzt halt mal da.
Ein schwieriger Zweig dieser Diskussion, nicht? Wenn wir sagen, dann ist es halt einfach da. Ja, Kriege und so, was heißt das dann?
Das ist, ja, das denke ich auch. Also das ist das Schwierigste daran, dass Zorn in dieser zerstörerischen Form bei uns so auch nicht denkbar ist als etwas Gutes, weil Zerstörung an sich mit Leiden und Schwierigkeit verbunden ist. Und ich denke eben, ob es dann die indische Philosophie oder auch andere Formen sind, die auch der Zerstörung einen Wert zumessen, das ist einfach also enorm schwieriges Terrain, weil man ja da eben, man kann alles damit rechtfertigen, oder man kann alles abstellen, weil man sagt, ja, es geschieht Zerstörung. Mhm. Aber eben, wie du gesagt hast, es gibt auch sehr gute Formen von Revolution, die halt auch Zerstörung in sich trugen, aber das andere auch. Das ist
schwierig. Da muss man die Linse wechseln, um darauf zu schauen. Und ich glaube, das machen wir jetzt heute da nicht.
Das lassen wir.
RefLab.